Ja, hallo und herzlich willkommen bei der 29. Folge des Podcasts Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse.
Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo Seid, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, hallo liebe Zuhörer. Nachdem wir letztes Mal darüber philosophiert haben, ob wir jemals was ändern wollen, nein, wir machen einfach weiter so wie sonst. Tim, wie geht's dir?
Mir geht's gut, Seid. Wie geht's dir? Bitte kurze Antwort, weil ich habe gleich eine Geschichte, die ich am Anfang erzählen möchte.
Gut. Erzählt.
Sehr gut. Ja, hatte ich ja letztes Mal schon angekündigt. Und zwar habe ich Ende Januar jemand zum 268. Geburtstag an seinem Geburtsort besucht. Das war, ich sehe ein Fragezeichen in deinem Gesicht. Das war eins meiner Highlights tatsächlich, finde ich, muss ich sagen, in meiner Fliegerlaufbahn bisher. Du rechnest und grübelst, ja, 268 Jahre. Der Zeitgenosse, der schon lange nicht mehr unter uns weilt, ist 1756 geboren und zwar am 27. Jänner, so nennt man nämlich den Januar in dem Land, wo er geboren wurde, und zwar in der schönen Stadt Salzburg.
Ich weiß es immer noch nicht, wer es ist.
Ja, ich weiß auch gar nicht, wie sehr so du der klassischen Musik zugeneigt bist.
Ah ja, Mozart.
Ganz genau, Mozart, ja. Und zwar ist Mozart, so ähnlich wie die Fliegerei, was ich bis in meine frühen, ja, fast schon Kindheitstage zurückverfolgen kann, was mich immer fasziniert und begeistert. Und ich oute mich hier mal als großer Mozart-Fan, hat auch so ein bisschen mit meinem Musikunterricht in der Gymnasialzeit zu tun. Und deswegen weiß ich zufällig, wann Mozart Geburtstag hat. Und wir können ja uns Flüge und Touren oder Umläufe, wie das heißt, bei uns requesten, also in so einem Computersystem, wo wir dann immer im Vormonat sehen können, welche Flüge geplant sind und uns dann wünschen können, wann und wohin wir fliegen wollen und wann wir gerne frei haben. Und dann versucht die Planung, das einigermaßen so einzurichten, dass es für alle einigermaßen passt. So, und ich habe dann mal beim Requesten gesehen, dass es einen Flug nach Salzburg gibt mit einer Übernachtung in Salzburg, wo ich jetzt noch nicht selbst war, außer mal als Kind vor vielen, vielen Jahren. Übrigens witzigerweise im 200. Todesjahr von Mozart. Fun Fact an dieser Stelle. Nämlich 1991 und Mozart ist 1791 gestorben. Auf jeden Fall habe ich gesehen, es gibt einen Flug nach Salzburg mit Übernachtung in Salzburg und dann ist mir das Datum aufgefallen und das hat dann tatsächlich in meinem Unterbewusstsein Klick gemacht und habe ich gesehen, dass das ja witzigerweise Mozarts Geburtstag ist. Naja, und dann habe ich mir diesen Flug gewünscht und auch bekommen und hatte nicht nur einen sehr schönen Nachmittag in Salzburg, wo ich dann auch Mozarts Geburtshaus besucht habe, sogar noch zwei Kollegen aus der Crew mit dabei hatte, die sich auch dafür interessiert hatten. Wir waren auch in einem sehr touristischen, aber auch sehr leckeren Schnitzelrestaurant waren und den Abend haben ausklingen lassen. Und vor allem fliegerisch war es ein wirkliches Highlight, weil wir sind dort einen sogenannten R&P Visual, jetzt für die Profis unter uns geflogen, also einen computerunterstützten Sichtanflug, weil wenn ihr euch den Flughafen Salzburg mal anguckt, der liegt in so einem Tal, das dann auch hinten irgendwann endet, sodass der Flugplatz eigentlich nur von einer Seite aus richtig anfliegbar ist, zumindest mit dem Standardinstrumentenanflugverfahren, wo man in 10 Meilen, also knapp 20 Kilometer Entfernung, in 3000 Fuß Höhe, also 1000 Meter über Grund, anfängt und dann mit einer geraden Linie zum Boden fliegt. Und der Wind war aber so, dass relativ stark von hinten, also in dem Fall von Nordwesten, geweht hat, sodass dieser Anflug eben nicht möglich war. Haben wir, glaube ich, letztes Mal auch drüber geredet, ne? Rückenwind und Limits für Landungen und für Starts, sodass es eben ein alternatives Anflugverfahren gibt von der anderen Richtung her. Und das ist dann ein Sichtanflugverfahren, wo mittlerweile Airbus und auch die Fluggesellschaften sehr gute Möglichkeiten haben, das mithilfe von GPS und vor allem mithilfe des Bordcomputers abfliegen zu können. Und das Besondere eben daran ist, dass der direkt über die Stadt führt. Und wir hatten Kaiserwetter, also Sonnenschein, ein Panorama auf die Berge. Neben uns sind die, Drachenflieger, Paraglider, ich kenne mich da leider nicht so aus, vom Berg gesprungen und wir sind da über die Stadt geflogen und dann auf den Flughafen eingedreht. Und das war wirklich für mich persönlich ein Highlight.
Ja, das klingt schön. Ich habe tatsächlich ja mit dir an dem Wochenende auch geschrieben, wo du in Salzburg warst,
ja,
weil ich da auch gearbeitet habe und das ist immer ganz spannend. Das war ein Samstag ganz konkret und samstags ist in Salzburg immer die Hölle los. Also es ist kein Wunder, dass du dann an dem Samstag nach Salzburg geflogen bist, weil ja, die restlichen 6 Tage fliegt da gefühlt nichts hin. Schön, das ist interessant. Ich fühlte mich gerade, als du mir die Frage gestellt hast und es dann aufgelöst hast, an eine Stunde in meinem Englischstudium zurückerinnert, als wir über English Literature, egal welches Seminar das jetzt genau war, was gemacht haben. Da stellte sich mein einer Professor, der stellte sich vor die Klasse und hat gemeint, was ist heute für ein Tag? Und da wurde geraten. Und dann hat er gemeint, also heute ist der Todestag von Shakespeare. Aha. Und wenn ihr das nicht wisst, dann werdet ihr bei mir kein Examen machen können. Da habe ich mich jetzt gerade dran zurückerinnert gefühlt, weil das einfach, also ich kann es auch nachvollziehen, dass man gerade für so Personen, die so eine Relevanz haben in der Branche, dass man da grob die Daten kennen muss. Wobei das mit dem Examen von ihm, glaube ich, auch eher als Scherz gesagt war, aber daran habe ich mich zurückerinnert, Herr Professor Dr. Tim. Und die andere Sache mit klassischer Musik, also tatsächlich mit dem Musikunterricht in der Schule, konnte man mich ja leider sehr jagen. Ich will jetzt hier gar nicht sagen, was für eine Note ich habe, weil ich schäme mich bis heute dafür. Ihr habt da keinen Zugang gefunden zu allem, was da passiert ist und habe das dann auch alles abgelehnt. Aber ich bin im Mai bei den Wiener Philharmonikern in der Waldbühne in Berlin. Also irgendwie habe ich doch noch meinen eigenen Zugang dazu gefunden, wenn da jemand auf einer Violine und einem Kontrabass und was weiß ich was noch rumtrillert. Habe da meine eigene Freude drin gefunden.
Das ist ja auch toll. Das ist schon auch ein Erlebnis. Ja, die Geschmäcker sind unterschiedlich. Das ist ja auch gut so. Und ich mag, wie gesagt, klassische Musik sehr gern und Mozart insbesondere. Die Musik spricht mit mir sozusagen und ja.
Hat dir dann Mozart in the Jungle auch so eine Freude gemacht wie meiner Frau?
Mozart in the Jungle?
Das kennst du gar nicht.
Nein, was ist das?
Okay, wenn die Folge fertig ist, ich habe selbst nicht geguckt, deswegen ja, erzähle ich jetzt nichts drüber, weil ich würde nur Blödsinn erzählen. Aber wenn die Folge fertig ist, google das mal. Und dann bin ich gespannt, ob du die nächsten Wochen weniger Zeit hast für mich, für deine Frau und für alle anderen auch.
Okay, muss ich mal gucken. Ich habe es tatsächlich geschafft, auch die Kinder schon ein bisschen für Mozart zu begeistern. Der hat ja auch ganz viel gemacht, was schon für Kinder zugänglich ist hier. Zauberflöte und auch leichte Klavierstücke. Also Mozart ist was für alle Generationen, wenn man, wie gesagt, den Zugang dazu hat. Aber ich finde, die Musik, die ist einfach zeitlos, hat sich gut erhalten. Und das ist eben das Tolle auch an meinem Job, finde ich, dass man dann auch mal so eine Gelegenheit hat, auch wenn das jetzt wirklich Zufall war, in solche Städte zu gehen und so ein bisschen auf den historischen Spuren zu wandeln.
Um nochmal kurz auf das, was ich gesagt hatte, zurückzukommen, bevor ich mich komplett blamiere. Ich habe irgendwie in meinem Kopf gedacht, das wäre so eine Art Mozart im Jahre 2014, der oder 15 oder was auch immer, der dargestellt wird in Mozart in the Jungle. Aber es ist ein Dirigent, der bei den New Yorker Philharmonikern irgendwas macht und so. Jedenfalls ist es also jemand, der klassische Musik mag scheinbar einfach, oder jemand, der sich allgemein, also jemand, der begeisterungsfähig ist, hat scheinbar sehr viel Spaß an Mozart in the Jungle. Nur so nochmal losgeschickt.
Probiere ich gerne mal aus. Danke für den Tipp.
Ja. Ja, und wegen meiner Geschichte noch. Geschichte. Das hat alles hier nichts mit Fliegen zu tun und wir quatschen schon 8 Minuten. Wobei, indirekt schon. Ich bin in Berlin, da fahre ich Zug. Ich habe sogar überlegt zu fliegen. In dieser Waldbühne, das erste Mal gewesen, letztes Jahr im September. Warst du da schon mal?
Nein. War ich
noch. Es ist phänomenal. Das ist ein so schöner Ort. Deswegen war ich dann so, hab mir einfach Konzerte und Vorführungen dort ins Abonnement gesetzt und geguckt, wer wann was da spielt und habe geguckt, wann ich da mal hin kann. Und dass die Wiener Philharmoniker jetzt da auch noch spielen und ich dorthin darf, da freue ich mich riesig drüber. Es ist mir eine Riesenehre, das erleben zu dürfen.
Ja, mein Highlight, was Open Air Klassik angeht, war in Los Angeles, wo ich auch mal während eines längeren Aufenthaltes fliegerisch war. Und dort gibt es die Hollywood Bowl. Ist ja auch ein legendäres Open-Air-Theater oder eine Konzertbühne, die da in die Hollywood Hills gebaut ist. So eine Art schon fast natürliches Amphitheater. Und habe da auch einmal Live-Orchester spielen hören. Das war auch wirklich beeindruckend.
Ja, dann lass uns mal jetzt aber den Bereich der Hobbys verlassen und zu unseren Berufen kommen. Ich habe für heute was Kleines mitgebracht, eine Frage, die ich an dich habe und wo ich dachte, darüber können wir ein bisschen mehr reden, weil es mich interessiert. Bevor wir das aber machen, wir haben letztes Mal schon erwähnt gehabt, dass wir von Christian eine Audioaufnahme bekommen haben, knapp 30 Minuten, wo er uns ein bisschen was erzählt hat, auf die wir heute eingehen wollen, wo er uns aber auch ein paar Fragen gestellt hat. Kurz nochmal zum Hintergrund von Christian. Er ist 49 Jahre alt, hat 2 Kinder, ist beruflich weder Pilot noch Fluglotse, sondern Arzt und dadurch Das wissen wir wahrscheinlich, die meisten von uns. Wir haben beide Ärzte im Freundes- und Familienkreis. Die haben keine Zeit. Und das heißt, wenn er keine Zeit hat, dann kann er auch nicht viel fliegen gehen. Und zwar so richtig fliegen gehen in der Prop oder in einer irgendeiner anderen Art von Maschine. Und deswegen hat er schon ganz, ganz früh angefangen, im Simulator viel zu fliegen. Er hat tatsächlich ein PPL, also er dürfte fliegen gehen, aber dadurch, dass er da einfach nicht so oft rauskommt, das ist ja auch was dann irgendwie einen unsicher fühlen lässt. Also es ist tatsächlich ja so, dass das Wichtigste beim Fliegen viel Fliegen ist und viel Übung und viel Vorbereitung. Und da nutzt er viel den Simulator. Und da hat er sowohl dir als auch mir als auch uns ein paar Fragen mitgebracht, die wir heute auseinanderklamüsern werden einmal. Die Sprachnachricht hat er uns geschickt, als wir aufgerufen hatten zu dem ganzen Themenkomplex Simulation und wir, wo wir auch ehrlicherweise jetzt immer noch nicht tiefer eingegangen sind drauf, einfach weil es ist gerade bei mir so, dass ich extrem viel zu tun habe. Ich habe auf der Arbeit so ein Projekt, was ich gerade begleite, das ist mehr oder weniger in den finalen Zügen und das raubt mir viel Zeit. Dann war auch noch hier alle krank, bisschen, ne? Hat nicht hier erzählt letztes Mal. Deswegen sind wir noch nicht dazu gekommen, da weitere Mails zu beantworten. Sorry dafür, das auch mal irgendwie uns zu überlegen, wie wir das einbauen wollen. Also das ist gerade auf Halde, aber wir kommen darauf zurück. Aber weil diese Audioaufnahme so toll war und nett war und weil die auch Fragen beinhaltet hatte, haben wir die heute mal aufgegriffen. Und zwar hatte der Christian unter anderem auch Fragen an uns mitgebracht, hatte ich ja eben gerade schon erwähnt. Und die eine Frage, beziehungsweise das eine Beispiel, von dem er erzählt hatte, da war ich ja geradezu ein bisschen schockiert. Das war, als er mal unterwegs war mit mehreren Freunden. Ich weiß auch nicht, in wie vielen Maschinen die jetzt konkret unterwegs waren, aber das ist auch nicht relevant für die Geschichte. Die sind in Kanada unterwegs gewesen, und zwar im französischsprachigen Teil Kanadas. Und da gibt es ähnlich wie hier auch in Frankreich vor Ort selbst diese grundsätzliche Tendenz, diese Sprache ja sehr zu schützen und sehr wertzuschätzen. Und auch im kanadischen Sprachraum ist es halt nun mal so, dass das Französische sehr stark bedroht wird durch das Englische. Und scheinbar hat er dort die Erfahrung gemacht, die man auch immer wieder liest, dass da jemand sehr protektionistisch mit der französischen Sprache umgegangen ist. Nämlich ein Fluglotse, der sich mehr oder weniger partout geweigert hat, mit ihm auf Englisch zu sprechen. Also er ist, sagen wir mal, so wie wir alle wahrscheinlich die hier hören, wir können alle Salut, ça va, bonjour und oui, oui. Und wenn wir dann über das Baguette noch reden, dann schaffen wir das auch noch. Aber jetzt Flugfunk auf Französisch verstehen und selber halten, ausgeschlossen. Und der ATC, der Lotse, der hat einfach nur auf Französisch mit ihm gesprochen. Und dann war das so ein bisschen hin und her, was letztlich dazu geführt hat, dass die ihren Anflug auf den einen Flughafen, den sie geplant hatten, wo nur ein französischer Lotse saß, abgebrochen haben und zu einem anderen Flughafen geflogen sind, weil der Lotse an diesem Flugplatz jetzt, ich will nicht sagen, sich geweigert hat, aber er hat nur Französisch gesprochen, wo man ja eigentlich davon ausgehen muss, dass jeder Englisch sprechen kann, der in der Luftfahrt unterwegs ist. Und da war erstmal meine Entrüstung groß. Ich habe das echt nicht fassen können, ja, weil ich meine, ja, ist einfach nicht nachvollziehbar, ganz, ganz ehrlich, nicht nachvollziehbar. Aber gleichzeitig auch die Frage an uns, ob wir das kennen. Ob Tim irgendwie mal Flüge hat, die in irgendwelchen Sprachräumen unterwegs sind, wo man so eher das Bedürfnis hat, einen Dolmetscher dabei zu haben, ob ich das eventuell mit anderen Piloten oder auch ATC-Units habe. Tim, erzähl du doch erstmal, du bist ein bisschen mehr unterwegs als ich.
Ja, ich bin ein bisschen mehr unterwegs als du, das ist richtig. Und ich bin zum Glück auch ein bisschen professioneller unterwegs als du, im Sinne von, dass wir natürlich mit Fluglotsen sprechen, die das hauptberuflich machen, die auch wissen, wie sie mit uns sprechen müssen.
Damit meinst
wir
du mit dem als du jetzt mich oder den Christian? Ich bin ja auch sehr professionell unterwegs.
Ja, ich meine fliegerisch, also wo ich hinkomme, so rein, ja, rein räumlich unterwegs. Nee, aber worauf ich raus will, ist eben, dass wir mit Menschen sprechen, die das eben hauptberuflich machen und die auch wissen, wie sie mit uns sprechen müssen, damit wir sie verstehen und damit die Zusammenarbeit auch gut funktioniert. Also grundsätzlich kann ich sagen, habe ich da ja bisher fast ausschließlich gute Erfahrungen gemacht. Ich kann mich nur erinnern, als ich auf die Langstrecke gewechselt bin, was jetzt auch schon ein paar Jahre her ist bei mir, ich bin ja mittlerweile wieder auf der Kurzstrecke, war das für mich mit die größte Herausforderung, nämlich die Fluglotsen zu verstehen. Die sprechen zwar alle Englisch, zumindest mit uns und mit mir, aber es sind doch sehr stark akzentgefärbt. Und gerade so Richtung Asien oder Südamerika oder Überraschung, mit am schwierigsten USA, war das echt eine Herausforderung. USA deswegen aus zwei Gründen. Zum einen, weil die teilweise in den Südstaaten schon einen sehr starken Slang haben. Und wir sind damals nach Atlanta und nach Dallas zum Beispiel geflogen. Also sehr starker Slang, sehr schnelles Sprechen, weil einfach viel los ist auf der Frequenz, viele Flugzeuge da. Leider wenig Rücksichtnahme auf Anfänger sozusagen. Wissen Sie auch nicht, wer da das erste Mal hinfliegt vielleicht oder wer auch da häufiger hinkommt. Und was man leider auch feststellen muss, was sich aber auch ein bisschen geändert hat zum Glück in den letzten Jahren, ist, dass es ja eine sogenannte Standardphrasiologie gibt von Seiten der ICAO. Also das heißt, es gibt vorgegebene Sprechweisen, das ist wie so ein Drehbuch letztendlich oder wie so ein Theaterskript, wo genau eben festgelegt ist, Wort für Wort, was zu sagen ist, in welcher Situation. Und die werden eben von der ICAO, das ist die internationale Zivilluftfahrtorganisation, herausgegeben. Und daran müssen sich erstmal alle halten auf der ganzen Welt. In den USA gibt es gewisse Abweichungen oder gab es gewisse Abweichungen, die sind auch in einem gewissen Rahmen zulässig. Aber das erschwert natürlich einem, der da das erste Mal oder nicht so häufig hinfliegt, ein bisschen das Verstehen. Und deswegen war das für mich schon so ein bisschen, gerade mit USA, weil die sich nicht immer an die Standardphrasiologie halten und eben in andere Länder, die eben sehr stark akzentgeprägt sind, doch nicht immer einfach am Anfang.
Ja, dazu kurz zwei Sachen. Diese Sache mit diesen standardisierten Sprechverfahren, theoretisch hat die ICAO mehr oder weniger zu allem ja was formuliert, wie gesprochen werden soll und wie gefunkt werden soll. Aber es ist jetzt, muss man auch ganz ehrlich sagen, so, dass auch in Deutschland irgendwie 70.000 verschiedene individuelle Abweichungen davon in sogenannten ALTMOX, Alternative Means of Compliance, veröffentlicht werden, die dann vom Bundesamt für die Flugsicherung veröffentlicht werden oder auch vom Luftfahrtbundesamt entsprechend angepasst werden. Und theoretisch müsste man immer gucken, in welchem Hoheitsgebiet man sich gerade konkret bewegt und entsprechend der RIP seinen Sprechfunk minimal anpassen. Das ist mit ein Grund, warum man sagt, alles Standard, da muss man nämlich nicht irgendwie über irgendeiner Ländergrenze seine AIP aufklappen und gucken, wie man funkt, weil ganz konkret gibt es dann eigentlich den Fall, dass man zum Beispiel bei mir konkret, das ist dann im Nordosten Deutschlands zum Beispiel so, da ist ja der Pole, der Däne, der Deutsche, Fluglotse, alle drei arbeiten sehr nah aneinander, teilweise ist auch noch internationales Gewässer und da im Detail jetzt zu wissen, bin ich jetzt über deutschem Territorium in dänischem Luftraum, aber unter schwedischer Kontrolle, also das ist so ein bisschen sehr vermischt und dann kann man halt einfach sagen, wäre schön, wenn alles Standard abläuft und da muss man sagen, ja, die Amis glänzen damit nicht Standardfunk, also ich habe selber ja noch nicht in einem Cockpit sitzen dürfen, soweit ich weiß, ist das auf Flügen in die USA auch komplett und strikt verboten, dass man, egal wer außer das fliegende Personal darf nicht vorne mit rein, was mir manchmal europäisch beispielsweise erlaubt wurde. Aber das ist schon der Wahnsinn, was man da auf YouTube mithören kann und mit anschauen kann, wie da teilweise gefunkt wird. So, da muss man sich erstmal reindenken. Da muss man wirklich erstmal ein Gespür und ein Training für entwickeln, das zu verstehen, wie da gefunkt wird. Und eine witzige Anekdote, die ich da quasi auch habe, wir haben verschiedene Kollegen, teilweise Amerikaner, Italiener, Menschen aus dem baltischen Raum, Spanier, aber auch Australier, die bei uns im oberen Luftraum in Deutschland arbeiten. Und einer der australischen Kollegen von mir, der hatte so einen starken Dialekt oder Akzent, je nachdem, was es jetzt konkret ist, bin ich mir gerade nicht sicher, egal, der war nicht zu verstehen. Also der hat hier in Deutschland gefunkt, wo wir ja schon insgesamt ein hohes Sprachniveau haben. Klar, hier fliegt auch mal irgendwie eine Airline aus dem fernen oder mittleren Osten rum, die nicht so gut Englisch kann, aber insgesamt können wir ja hier alle wirklich sehr gut Englisch. Und er kam nicht klar, also er hat gefunkt und die Piloten mussten immer wieder sagen, say again, sorry, I don't understand you, was auch immer. Als witzige Anekdote bezüglich der Südamerikaner, die halt auch einen starken Dialekt aufweisen.
Ich habe den Eindruck, dass es insgesamt besser geworden ist, weltweit, auch in den USA. Gut, jetzt war ich in den letzten Jahren auch nicht mehr dort. Aber so wie ich das mitbekommen habe, ist es besser geworden, weil die auch die Verfahren angepasst haben, standardisiert haben, harmonisiert haben. Das Sprachniveau auch gerade im Fernen Osten ist deutlich besser geworden. Was mal so ein lustiges Erlebnis war, wir sind einmal kurz erlaubterweise auch durch den nordkoreanischen Luftraum geflogen. Da gab es mal eine Zeit lang, wo wir dann ein kurzes Streckensegment hatten, wo wir durch den nordkoreanischen Luftraum durchfliegen konnten. Und die koreanische Lotsin, die hat bestes Englisch gesprochen. Ich war ganz perplex.
Du meinst die nordkoreanische als die südkoreanische oder die chinesische konkret oder wieso?
Ja, weil einfach natürlich dort man schon auch einen starken Akzent mitunter erlebt und erwartet. Und das war erstaunlich klares Englisch, was sie gesprochen hat.
Interessant.
Ja, ich weiß nicht warum. Und das war auch das einzige Mal, dass ich durch den nordkoreanischen Luftraum geflogen bin. Ich weiß nicht, warum der zu der Zeit mal kurz offen war. Mittlerweile fliegen wir da auch nicht mehr durch. Aber das war sehr interessant. Naja, aber jedenfalls ist das besser geworden. Natürlich, wenn ich mich jetzt auch dran gewöhnt, verstehe in der Regel alle in Europa. ist es insgesamt ein bisschen einfacher, aber auch da gibt es Länder und einzelne Fluglotsinnen und Fluglotsen, die natürlich einen starken Akzent haben.
Da wollte ich gerade sagen, da denke ich jetzt an die Spanier und an die Franzosen, die nicht nur einen starken Akzent haben, sondern auch teilweise in der örtlichen Sprache funken. Ist das ein Problem, wenn du darum fliegst für dich?
Und das ist eben der andere Punkt, den ich manchmal etwas schwierig finde, dass die französischen Fluglotsen mit den französischen Piloten Französisch reden und die Spanischen mit den Spanischen Spanisch und so weiter, was offensichtlich erlaubt ist. Was aber zum Beispiel unter dem Thema Situational Awareness, also ein Gefühl für die Lage zu bekommen, was um einen herum los ist und was die anderen gerade machen, natürlich, wenn man die Sprache nicht versteht, nicht gerade dazu beiträgt. Und das ist eigentlich schon gut und schön in der Fliegerei, dass man eben auf dem Funk eigentlich die anderen Flugzeuge hört, weil man kriegt dann eben mit, wenn einer zum Beispiel irgendeine Notsituation hat oder wenn irgendwas Besonderes sich entwickelt oder einfach wer vor allem noch im Anflug ist, wie lange es eventuell noch dauert, wie viele Flugzeuge da sind, in welcher Höhe, wo die gerade hinfliegen, auch vielleicht was die Wettersituation angeht, wo man eben anhand dessen, wo die anderen jetzt hinfliegen, sich so selber noch ein Bild mal machen kann, wo jetzt vielleicht ein Gewitter steht. Und das fällt halt da dann ein Stück weit weg. Und das finde ich dann ein bisschen schade, dass wir die da nicht immer so verstehen. Jetzt Französisch verstehe ich zum Glück ganz gut. Spanisch kann ich mir einigermaßen herleiten. Deswegen geht das einigermaßen. Aber es wäre natürlich schon schöner, wenn alle die gleiche Sprache miteinander sprechen würden.
Was ich da ganz interessant fand, ist, dass dass PPL-Piloten oder Allgemeinpiloten, die da in dem Bereich viel unterwegs sind, berichtet haben, dass es doch einen großen Unterschied zwischen den Spaniern und Portugiesen gibt, weil wir als Zentraleuropäer, so das erste Gefühl ist erstmal diesen ganzen südeuropäischen, mediterranen Raum mehr oder weniger in einen Topf zu klopfen. Und die Portugiesen stechen da scheinbar hervor, dass da halt quasi nie auf Portugiesisch gefunkt wird und das alles deutlich professioneller abläuft. Aber gut, das ist auch mal was anderes. Ich habe mehr oder weniger von meiner Seite auch ein Beispiel, jetzt nicht mit Piloten. Mit Piloten ist eigentlich, ich kann mich eigentlich gar nicht daran erinnern, dass ich jemals tatsächlich wirklich, sagen wir mal, richtige Verständigungsprobleme mit einem Piloten hatte aufgrund einer Sprachbarriere. Da schließe ich auch Piloten aus dem Fernen Osten ein. Ich meine, das ist kein Geheimnis. Die chinesischen Piloten sprechen nun mal nicht ein so gutes Englisch wie andere Airlines aus anderen Bereichen. Gleiches gilt für koreanische und japanische Piloten, aber trotzdem ist der Bereich, in dem man sich bewegt, das funktioniert alles noch einwandfrei. Was ich interessanterweise hatte, ist mit anderen Fluglotsen, und da denkt man jetzt zuerst nicht dran, aber es gibt Länder, in denen die Kontrolle der militärischen Flugzeuge nicht so gehandhabt wird wie in Deutschland, wo das ja zivil-militärisch integriert ist. Also das hatten wir ja schon mal in einer Folge erzählt, dass ich einfach auch mit auf Militärs aufpasse, egal ob das jetzt ein Däne, ein Deutscher oder ein Amerikaner ist. In anderen Ländern und sogar noch in Teilen Deutschlands streng genommen, in einzelnen, da machen das militärische Kollegen. Ganz konkret rede ich jetzt über den Polen und den Franzosen, wo es manchmal passiert, wenn du da den militärischen Fluglotsen anrufst, um eine Übergabe oder irgendeine Besprechung zu machen wegen einem militärischen Flugzeug, was jetzt kommt oder fliegt oder was auch immer. Das ist wirklich, da würde man gerne eine Videokamera haben, um Hände und Füße dazu nehmen zu können, weil man braucht eigentlich dann Hände und Füße zur Kommunikation. Und es gibt sogar das ist gar nicht meine Geschichte, sondern das ist so passiert, das war vor knapp 8 Jahren, da war ein Trainee auf dem Checkout, mehr oder weniger, ich glaube, auf seinem letzten Sektor oder auf seinem vorletzten Sektor im Westen Deutschlands und musste ein militärisches Flugzeug mit dem französischen Controller in Reims koordinieren, Entschuldigung. Ja, also es tut mir so leid, aber der Lotse in Frankreich sprach nur Französisch. Der hat schlicht und ergreifend kein Englisch sprechen können. Und jetzt ist man als ATC-Trainee darauf angewiesen, dass er konnte ein paar Brocken Französisch, aber er darf nicht Französisch telefonieren und koordinieren. Es ist nicht erlaubt. Also konnte er sich jetzt entscheiden, entweder nicht erfolgreich zu koordinieren oder Französisch zu funken. Beides würde irgendwie dazu führen, dass die Prüfung unter Umständen abgebrochen oder beendet werden muss, und zwar mit einem nicht bestanden. Das war der Wahnsinn. Also,
und wie ging es dann aus?
Er hat nicht bestanden tatsächlich, weil diese ganze Konstellation und Situation, jetzt sind dann auch noch Militärs, und zwar jetzt nicht die militärischen Lotsen, sondern die Piloten und die Flugzeuge, da muss man immer deutlich mehr koordinieren. Das ist im Prinzip Ich glaube, die Rechnung ist, ein militärisches Flugzeug erzeugt so viel Arbeitsaufwand wie 5 zivile Flugzeuge. Ja, das ist einfach viel, viel, viel mehr Arbeit mit einem solchen Flieger. Also in unseren Belastungszahlen fließen die auch anders rein. Der musste die Prüfung wiederholen und beim nächsten Mal hatte er Glück. Entweder musste er dann nicht mit einem französischen Nicht-Englischsprecher telefonieren oder es kam kein Militär, aber er musste die Prüfung tatsächlich wiederholen. Wo man auch sagen kann, ist ein bisschen unfair, aber irgendwie, ich meine, ist auch doof, also ich kann auch die Prüfungscrew verstehen, die dann halt sagt, dieses Flugzeug wurde nicht sauber und entsprechend den Vorschriften koordiniert, auch wenn du nichts dafür kannst, aber es gibt dann verschiedene Lösungswege. Ich saß auch nicht dabei natürlich, also es ist eine Geschichte, die dann auch erzählt wird und berichtet wird und da kriegt man natürlich nicht alle Details mit, wer weiß, ob noch was vorgefallen ist, aber ja, so ist es, ne? Und dann hat aber Stefan auch noch so ein bisschen das erwähnt und angemerkt, dass es ja auch manchmal einfach ATCs gibt, die zu, besonders auch an kleineren Flugplätzen hat er angemerkt, was ich persönlich noch umso weniger verstehen kann, die so ein bisschen eine unfreundliche, professionelle und zu schnelle Art haben. Und da habe ich ein Beispiel im Kopf, das verlinken wir gerne auch in die Shownotes, von einem YouTube-Video. Da hat jemand, und zwar ein ATC in der Nähe von San Francisco, aber an einem kleineren Flugplatz, einen Piloten, der nicht familiär war, auf einem Trainingsflug gesteuert und kontrolliert und hat ihm halt quasi gesagt, in der Nähe von dem Krankenhaus, turn right, base lag. Der Lotse ging davon aus, dass der Pilot weiß, wo dieses Krankenhaus ist. Der Pilot wusste es nicht, hat fairerweise, muss man ihm auch anmerken, nicht nachgefragt, wo genau das Krankenhaus ist. Und dann hat dieser Lotse in einem unglaublich unfreundlichen und in einer unglaublich unprofessionellen Art ihn zurechtgewiesen mit teilweise Worten wie everyone knows where this hospital is und you better look up your stuff before you start flying. Was sich so ein bisschen mit dieser Anmerkung von Stefan deckt. Ja, es ist scheinbar ein Phänomen, habe ich immer mal wieder gelesen, dass manche ATCs, das ist ja ein Unterschied zu dem, was du machst, Tim, du fliegst ja mehr oder weniger jeden Tag zu einem neuen Flugplatz und jedes Mal ist auch das Wetter neu und es ist ja im Prinzip irgendwie ist jedes Mal wieder alles neu. Während ich mich immer wieder an denselben Arbeitsplatz setze, mehr oder weniger auch gefühlt dieselben Flieger kontrolliere, ja, weil die KLM 73 Golf, die um 14.15 Uhr kommt von Amsterdam nach Prag, die kommt morgen halt nicht um 14.15 Uhr, sondern um 14.20 Uhr. Aber es ist trotzdem irgendwie, ist jeder Tag gleich auf so eine gewisse Art und Weise. Ist natürlich absolut simplifiziert. Und so wird es einem Lotsen an einem kleinen Flugplatz auch gehen. Und bei dem ist es ja noch viel reduzierter, ja, weil letzten Endes, ich will jetzt gar nicht gemein oder böse sein, aber ist ja wie bei mir auch, es gibt nicht so viele große Varianten und Variablen, die sich da ändern können. Und du fliegst jetzt eher zu großen Flugplätzen. Hast du sowas schon mal beobachtet? Einfach ATC, die quasi so sehr in ihrer eigenen, in dem eigenen Bereich drin sind, dass sie gar nicht den Blick dafür weiten können, dass jemand, wie du auch gemeint hast, in den USA das erste Mal da ist, sich nicht auskennt, erstmal zurechtkommen muss?
Nein. Nein, ich höre auch mit Interesse zu, was du gerade erzählst und tu mir auch ein bisschen schwer, das fast zu glauben. Also mag sein, dass es sich so zugetragen hat, auch so passiert, aber ich glaube wirklich, dass es sich da um Einzelfälle handelt. Also so wie ich die Fliegerei erlebe, sowohl Cockpit als auch bodenseitig, also von Seiten der Flugsicherung, läuft das in aller Regel auf einem sehr professionellen und guten Niveau ab. Klar, es gibt so ein paar Themen wie mit Sprache, also welche Sprache benutzt wird untereinander oder wie man die Leute versteht. Aber es ist ungeachtet dessen immer ein sehr professionelles Level und ich habe da noch nie schlechte Erfahrungen irgendwie gemacht.
Cool, also es ist ja schön zu hören. Ja.
Vielleicht noch zwei Anmerkungen, die mir jetzt gerade so, während ich dir zugehört habe, durch den Kopf gegangen sind. Zum einen hatten wir ja schon vor langer Zeit mal über das Thema Atlantik und entlegene Regionen gesprochen, wo der Funk nicht so gut ist, was jetzt aber nichts mit der Sprache zu tun hat, sondern mit der Funkqualität. Das ist tatsächlich auch nochmal eine Herausforderung, wenn es dann stark rauscht und dann vielleicht auch noch sprachlich ein bisschen exotischer wird. Das ist das eine. Und das andere, was wiederum dagegen hilft und was auch grundsätzlich natürlich hilft, um Missverständnisse zu vermeiden und Sprachbarrieren zu überwinden, ist das Thema CPDLC, was wir auch schon mehrfach angesprochen hatten. Weil da kriegst du quasi eine Textnachricht ins Flugzeug oder an Boden geschickt, da steht schwarz auf weiß oder in unserem Fall grün auf schwarz, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, da, was du tun sollst und das ist dann sehr eindeutig und unabhängig davon, was jetzt der Mensch, der das verschickt hat, für eine Muttersprache spricht.
Ich hatte ja mal die Konstellation in, ich durfte mitfliegen im A380, das war ein tolles Teil, auf dem Weg zurück von Hongkong nach Frankfurt. Und wir wurden wirklich literally bei jeder ATC-Unit, wo wir uns eingeloggt haben, hat auch der Kapitän gemeint, dass es wirklich hier immer so ist im Fernen, aber auch im Mittleren Osten und Nahen Osten. Man wird immer als erstes mal gepromptet, dass man sich doch bitte bei CPDLC, Echo, Delta oder was auch immer in dem konkreten Fall, Oscar Golf, Oscar India, was auch immer das ist, einloggen soll. Weil die das einfach sehr, 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 sehr gerne nutzen und genau diese Sprachbarriere dabei wegfällt, aber auch die Kapazität sich erhöht. Und wir sind ja auch mittlerweile, haben ein deutlich stabileres, besseres CPDLC-System. Es ist ja mittlerweile für neu gebaute Flugzeuge in Europa mandatory, dass sie auch CPDLC eingebaut haben. Und ich liebe es auch tatsächlich in der Nutzung. Es ist ein wunderbares Tool, was auch immer weiter erweitert wird. Ja, dann hat Stefan, ich habe das in unserer OneNote-Datei so ein bisschen aufgeteilt und habe erstmal Fragen an uns und dann aber auch noch weitere Fragen, weil er dann einfach auch noch so ein bisschen weiter geredet hat. Das war so ein bisschen eine konkrete Frage mit Sprachbarrieren und Problemen, aber es ging deutlich auch mehr weiter ums Funken. Tim, willst du die mal vielleicht vorlesen, was Stefan da noch erzählt hatte?
Ja, also es ging um das Thema Funken natürlich nochmal. Und zwar, ob, wenn sich die Workload, also die Belastung erhöht, ob sich dann Unsicherheit beim Sprechen einschleicht, ob die Präzision nachlässt oder wie du, ich formuliere das mal ein bisschen meinen eigenen Worten, noch ein bisschen allgemeiner, wie du beim Funken reagierst, wenn eben der Stresspegel steigt und wie du damit umgehst. Verhaspelst du dich öfters oder auch umgekehrt, wenn du merkst, dass jemand anders Stress hat, ist es dann schwieriger, denjenigen zu verstehen?
Also das sind ja verschiedene Ebenen, die das Ganze hat. Ne? Es ist grundsätzlich schon so, dass ich bin ja eingeschränkt in dem, wie viel ich arbeiten kann, durch die zwei Variablen im Grunde. Wie schnell kann ich welche Freigabe an einen Piloten raushauen und dann, wie lange dauert das, bis der Pilot quasi verstanden hat, dass er gemeint ist und diese Freigabe mir wiederholt und dann quasi im Cockpit das macht, was ich ihm gesagt hat. Aber wie lange er dann im Cockpit braucht, das ist mir ja wirklich Wumpe quasi. Mich interessiert ja quasi, wenn ich unter einer High-Workload bin, einfach nur, wie schnell kann ich wie viel Transmissions raushauen. Und ich sag mal, da ist es schon doof, wenn dann jemand sich da reinschleicht mit in dieses Sequence an Transmissions, der quasi bei jeder zweiten Instruction, die ich habe, erstmal am Anfang vom Satz und dann langsam wiederholt, weil er nicht genau zugehört hat oder ein Read oder ein Say again reinhaut. Ist doof, aber ist natürlich sein gutes Recht, weil auch er soll quasi sich die Zeit nehmen, mir die Clearance genauso zu wiederholen, wie ich sie rausgehauen habe. Aber ganz grundsätzlich ist es natürlich nicht so, dass ich dann genervt bin und denke, ach, könntest du mal ein bisschen schneller arbeiten oder was auch immer, sondern das gehört schon zu meiner Arbeitskapazitätsplanung dazu, dass das mich jetzt nicht durcheinander bringt, wenn jemand 5 Sekunden länger zum Antworten braucht. Was manchmal passiert ist, dass man einen Flieger im zeitlichen Abstand von ein paar Minuten immer wieder anspricht und beispielsweise, das habe ich manchmal, wenn ich Flieger nach Berlin rein begleite, die von einem Kanarenflug kommen oder aus Portugal, wo man schon echt unterwegs ist, ne? Ein ganzes Stückchen, gerade wenn das der zweite Flug des Tages ist, dann ist das irgendwie auch schon manchmal dann noch 9 oder 10 Stunden, die dann mehr oder weniger bei jeder Instruction nicht antworten, sondern erst noch eine zweite Instruction brauchen oder nochmal ein Wiederholen der Ansage. Und ich sag mal, wenn das jetzt einmal passiert, ich habe vollstes Verständnis dafür, da oben ist ein anderes Geräuschpegel, man hat andere Sachen zu tun, man ist schon lange in der Luft, man ist im Prinzip ja immer nur dieser Befehlsempfänger in dieser Arbeitsdirektion. Und dass das mal vorkommt, kein Problem. Aber wenn das immer wieder vorkommt, dann ist es nach dem zweiten oder dritten Mal schon so, dass ich dann sage, sorry, sir, but you have to listen a bit more carefully. I've repeated myself 2 times already. Oder so, beispielsweise. Aber ansonsten ist es ganz grundsätzlich so, dass in dieser Konstellation das nicht schlimm ist. Ich selbst, wenn ich Stress habe, das habe ich mir irgendwie so antrainiert. Das berichten auch sehr viele Kollegen von mir. Weiß gar nicht, ob ich das, also das ist einfach so eine Eigenart, die ich dann entwickelt habe. Ich werde deutlich ruhiger. Ich glaube, das habe ich mir mal selbst vorgenommen, dass ich das machen will so. Nachdem ich, kurzer Ausflug, kurze Anekdote, kurze Geschichte. Ich habe bei IKEA an der Kasse gearbeitet und da war es ja auch so, dass es vordere Zeiten und leerere Zeiten gab. Und ich habe allgemein, ganz allgemein gemerkt, ich kann extrem schnell arbeiten. Also ich war wirklich einer der flotteren Teamkollegen, was auch cool war und schön war, hat mich gefreut. Aber ich habe irgendwann mal einen Fehler gemacht und dann haben mir 100 Euro in der Kasse gefehlt. Und das hat mich unglaublich geärgert. Und jetzt mal ganz blöd gesagt, man kann so schnell arbeiten, wie man will. Aber dieser eine Fehler, also wenn die Bilanz ansonsten gut ist, aber da ist dann halt so ein Makel drin, das ist Kacke. Das hat mich richtig geärgert. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, es gibt eine Schwelle, ab der ich, wenn ich dann noch schneller arbeite und noch mehr Gas gebe, da komme ich in so eine Art Hetzmodus rein und in so einen Modus rein, wo ich, wo sich meine Fehler einfach erhöhen. Ja, und das bedeutet, ich habe dann irgendwann gemerkt, ich kann quasi meine Arbeitsgeschwindigkeit und meine Arbeitslast auch erhöhen bis zu einem gewissen Prozentsatz. Aber darüber hinaus habe ich mir quasi wirklich auch aktiv abtrainiert, dann in einen gehetzten Modus zu kommen. Und ich meine, das lernen viele Fluglotsen. Letztlich, du musst deine Arbeitsgeschwindigkeit erhöhen, aber bei uns ist es nichts anderes. Wenn du eine Instruction machst, die einen Fehler beinhaltet, dann kostet das Korrigieren des Fehlers so viel Zeit, und zwar ohne, dass jetzt was Schlimmes passiert, aber einfach, du musst es bemerken, du musst gucken, wie kannst du den Fehler jetzt gut korrigieren, vielleicht hast du dann zufälligerweise dann auch noch ein zweites Problem durch diesen Fehler erzeugt. Also es kostet unendlich viel Zeit, dass es immer besser ist, sagen wir mal, eine Sekunde, zwei Sekunden länger zu überlegen, um dann nicht den Fehler einzubauen. Also ganz grundsätzlich, das beobachte ich auch bei ganz vielen Kollegen von mir, unter hoher Arbeitslast wird das Arbeiten in gewisser Art und Weise ruhiger. Ja.
Sehr interessant. Ich muss mich da zusammenreißen, wenn ich selber merke, dass die Belastung steigt. Also zum Beispiel versuche ich dann bewusst langsamer zu reden, mehr Pausen zu machen, um mich eben selbst dann zu beruhigen und auch eine Ruhe auf andere auszustrahlen. Und merke auch, dass das gut funktioniert. Hast du schon mal was von Box Breathing oder Atmen im Quadrat gehört?
Nee, erzähl, was ist das?
Kleiner Lifehack, verlinken wir auch gern. Das ist so eine Methode, um den eigenen Stresspegel zu regulieren und sich selbst durch eine gewisse Atemtechnik Ruhe zu suggerieren, weil das wirkt sich dann auf das sympathische und parasympathische System, glaube ich, aus und sorgt dafür, dass du eben dem Körper signalisierst, es passiert nichts, du kannst ruhig bleiben und musst jetzt nicht in den Stressmodus verfallen. Und es geht zum Beispiel wunderbar über Atmung. Und bei der Methode Box Breathing oder Atmen im Quadrat, da stellst du quasi ein mentales Quadrat vor und zählst immer auf 4. Also du atmest ein, zählst auf 4, dann hältst du die Luft für 4 Sekunden an, atmest wieder aus, zählst 2 auf 4 und machst wieder eine Pause bis 4. Und so hast du quasi so ein virtuelles Quadrat, wo du 4 Schläge einatmest, 4 Schläge Pause machst, 4 Schläge ausatmest und dann wieder 4 Schläge Pause machst. Und das wirkt unheimlich beruhigend. Unter den großen Charme, dass du es eigentlich immer machen kannst. Es kostet nicht viel Zeit, machst du 2, 3 Runden und habe ich gemerkt, das hilft mir selber in Stresssituationen ruhig zu bleiben oder ruhig zu werden. Und dafür ist eigentlich immer Kapazität. Auf 4 zählen kann jeder und auch 4x auf 4 zählen kriegt jeder hin. Und das finde ich ein super mächtiges Tool, um ruhig zu werden und auch dann in der Stimme und in der Ausstrahlung wieder ruhig zu werden.
Interessant. Ich glaube jetzt tatsächlich, ohne dem Ganzen jetzt den Wind aus den Segeln nehmen zu wollen, ich glaube tatsächlich, ich könnte das gar nicht einsetzen, weil ein Problem ist ja, dass, also jetzt mal blöd gesagt, ich kann ja, während ich atme oder Atem anhalte, kann ich nicht funken und ich brauche das Funken. Also das
bist du wirklich manchmal, ja, stimmt nicht. Einmal bin ich ja bei dir durchgeflogen, das weiß ich noch, da warst du ja wirklich gefühlt pausenlos am Funken. Aber es gibt immer mal so Mikro- oder Mini-Pausen und wenn es auch nur da ein bewusstes Ein- und Ausatmen ist, das muss ja nicht mal in dieses Quadrat sein. Meine Frau, die schmunzelt auch immer schon, nicht das Thema erwähne und anspreche. Und trotzdem kann es helfen, einfach auf die Atmung zu achten. Ich meine, das ist ja in der Stressforschung und in der Achtsamkeitslehre so eine Grundweisheit, dass man eben über die Atmung sich sehr gut selbst regulieren kann.
Ja, und es gibt, wie du sagst, jetzt nicht zwischen, also wenn ich gerade einen busy Slot habe, dann ist es schon auch so, dass ich gar nicht eine Sprech- und Funkpause machen will. Mhm. Das ist nämlich der schlicht und ergreifend ein ganz simpler Grund. In dem Moment, wo ich eine Pause mache, kann ein Pilot funken. Und wenn ein Pilot funkt, dann entlastet er mich ja nicht. Also es ist ja nie so, dass ein Pilot jetzt funkt und ich denke, ach toll, danke, jetzt hast du mir Arbeit abgenommen. Und das ist ganz grundsätzlich so, das ist so ein Tipp, den wir auch den Fluglotsen Azubis geben, ist, während du deine Clearance aussprichst, denk über deine nächste Clearance nach. Lass keine Lücken entstehen. Ja. Und sei es drum, dass du deine Clearance etwas verlängerst, also jetzt mal ganz blöd gesagt, dass ich an einen Contact Praha Radar, dass ich das vielleicht langsamer ausspreche, ja, und hinten dran noch schönen Flug und guten Tag noch. Das wirkt dann vielleicht irgendwie so, als ob ich ganz entspannt bin. Aber de facto ist es so ein Automatismus, der gesprochen wird, darüber denke ich nicht nach. Und in der Zeit kann ich über meine nächste Freigabe nachdenken. Und das ist so ein bisschen so ein Aspekt, der bei uns dabei ist. Ich kann dann das anwenden bestimmt, wenn der ganz konkrete Busy-Slot vorbei ist, wenn ich dann nicht mehr funken muss. Aber ansonsten lasse ich ungern Lücken beim Funken tatsächlich.
Spannend. So habe ich da einfach gar nicht drüber nachgedacht. Aber gut, dass wir das mal so angesprochen haben, weil das hilft mir wieder mehr, auch deine Sichtweise und eure Sichtweise zu verstehen. Nichtsdestotrotz, vielleicht ist es ja ein Lifehack, der dem einen oder der anderen trotzdem auch mal hilft, oder das mal auszuprobieren, weil ich glaube, nicht jeder von uns ist pausenlos am Sprechen. Ich glaube, das ist ja schon eine Besonderheit, ja, genau, von eurem Beruf. Das
ist sehr selten. Aber hier wegen Box Breathing, es gibt bei uns auch das sogenannte Box Vectoring. Das erfinde ich jetzt, den Begriff, weil wenn du sagst, ein Quadrat aus 4x4,
ja,
beziehungsweise ein Quadrat mit jeweils Seitenlänge 4, Entschuldigung, so, das haben wir auch. Rate mal, wofür, Tim. Ich glaube, du kommst nicht drauf, weil wieso sollst du drauf kommen? Aber es gibt ein spezielles Szenario, da vektoren wir Flieger in einem Quadrat von 4x4, ganz grob.
Fueldump?
Ganz genau.
Aha, also Treibstoff ablassen.
Treibstoff ablassen, genau, weil da haben wir die grundsätzliche Vorgabe, wenn jemand wirklich lange, also mehr als 10, 20, 30 Minuten Treibstoff ablassen will,
ja,
dann ist es sehr komplex, den einfach wild im Luftraum hin und her fliegen zu lassen, weil wir unter ihm 3000 Fuß, über ihm 1000 Fuß und hinter ihm 15 Minuten Zeit lassen müssen, bevor ein anderer da durchfliegen kann. Also es ist ein riesen Korridor. Und dann suchen wir uns einfach Lufträume raus, wo wir wissen, da ist weniger los. Und dann lassen wir ihn mehr oder weniger ein Quadrat mit einer Seitenlänge von 4 abfliegen, was dann knappe 16 Minuten entspricht. Eine Minute Puffer, eine Minute Flugzeit sind 8 Minuten, sodass er quasi zu seinem eigenen Korridor auch immer ausreichend Platz hält. Das ist
4x4. Ja, sehr cool. Und damit habe ich auch schon einen Titel für unsere Episode, nämlich Mozarts 268. Geburtstag und Box Vectoring. Das finde ich gut.
Ja gut, oder du beziehst eher Salzburg, weil ich finde Mozart hat nie, ich finde Salzburg ist eher das Thema gewesen.
Salzburg, bei genau, ein besonderer Sichtanflug nach Salzburg.
Ja.
Was ich glaube ich nicht erwähnt hatte, war, dass man bei diesem Anflug ja nach Sicht anfliegt und wirklich in niedriger Höhe nochmal eine nahezu 180 Grad Kurve fliegt, weil einfach das Gelände es gar nicht anders hergibt und das findet halt zum Großteil über der Stadt statt und ist wirklich auch was fürs Auge. Naja.
Ja, jedenfalls, hattest du nicht, genau, erwähnt, aber das hast du jetzt hiermit erwähnt. Danke. Ich warte kurz noch.
Ich kann es nicht lassen, tut mir leid.
Macht nichts. Ich wollte noch kurz auf Stefans Frage zurückkommen oder, ja, die ganze E-Mail, worüber er geredet hat. Also letzten Endes muss man sagen, ist es so, die Lotsen, das ist schon irgendwie eine ganz besondere Gattung, die beim Arbeiten auch einfach sehr, sehr effizient sein kann und eher sehr effizient sein muss, weil es gibt Situationen, wo, wenn ich schlecht und langsam funke, ganz konkret, das dazu führt, dass ich absaufe. Also ich hatte mal ich hatte mal eine Situation, das war ein heftiger Gewitterrun, da hat ein Kollege von mir übernommen und der ist am Anfang ins Schwimmen gekommen und es lag schlicht und ergreifend dran, dass er war noch nicht mental so drin, er hat langsam gefunkt, sage ich mal, weil das war eine Asiana Airline, die wollte ein neues Heading und alle Flieger waren auf Heading und alle haben ununterbrochen gefunkt. Das ist wieder das Beispiel, wenn ein Pilot funkt, macht er mir Arbeit. Und er war noch nicht im Modus drin und ich bin dann tatsächlich erstmal bei ihm geblieben und habe seinen Funken begleitet und habe ihm ein bisschen gesagt, was er noch machen soll, was ich normalerweise nicht gemacht hätte, weil er eigentlich schon ein Picture hatte, aber ich habe gemerkt, er hat das noch nicht ganz gehabt und das lag auch dran, dass er langsam gefunkt hat tatsächlich, ganz konkret diese Situation, ohne das jetzt auszubreiten und aufzukauen, genau, aber jedenfalls, eine Sache, das Letzte, was Herr Stefan noch angemerkt hatte, ist, lese das jetzt einfach mal aus OneNote vor, man ist der einzige Flieger weit und breit und ATC macht trotzdem Druck und Stress und redet extrem schnell und er als Pilot kann dann sagen, seine Workload und Sicherheit leidet drunter und das, also den ersten Satz würde ich definitiv bejahen. Es ist wirklich oft so, wir haben halt so einen gewissen Arbeitsmodus und den spulen wir einfach ab. Das ist das eine, was ich darauf quasi antworten will. Das finde ich doof, wenn darunter seine Arbeitslast, unter dieser Arbeitslast, die ich erzeuge, quasi seine Sicherheit und sein Workload leidet. Aber ich kann quasi darauf zwei Aspekte der Antwort geben. Ist, Wir haben einen gewissen Arbeitsmodus, den wir uns auch beibehalten, schlicht und ergreifend, weil wir nie wissen, wann der nächste Busy Slot kommt. Also es kann, also es ist einfach so, in der Ausbildung, den Spruch haben wir alle Trainees 10.000 Mal gesagt und haben uns immer tierisch drüber aufgeregt und uns lustig gemacht. Und ich werde den jetzt auch meinen Trainees irgendwann mal bestimmt erzählen, im Sommer kannst du dir das und das nicht leisten. Das haben wir so oft gehört und es ist schlicht und ergreifend so. Wenn es voll wird, wenn Gewitter ist, wenn viel los ist, dann können wir uns gewisse Uneffizienzen nicht leisten. Dann müssen wir einfach so effizient wie möglich arbeiten. Und deswegen ist beispielsweise das Training eines Fluglotsen auch darauf ausgerichtet, selbst wenn nichts los ist, dass jede Clearance, jede Freigabe so präzise und so effizient wie möglich ist. Auch wenn man meint, ja, dann funkt es doch einfach in drei einzelnen Freigaben. Also beispielsweise, guten Tag Lufthansa 458, you're identified, squawk 1354, climb to flight level 360 with 1500 feet per minute or greater until passing level 340 and proceed to box 2. Es ist eine sehr lange Clearance und sehr viele Informationen. Ich sag mal, die ist jetzt sogar, muss ich ehrlich sagen, so lang, dass ich sie selbst auch schon trennen würde, weil die Wahrscheinlichkeit, dass was schief geht, ist schon vorhanden. Aber wenn es voll ist, haue ich die so raus. Und dann erwarte ich, dass die so zurückgelesen wird. Und wenn ein Trainee jetzt anfängt, wenn der Luftraum leer ist, da die Clearance zu teilen, drei Clearances draus zu machen, dann würde ich sagen, hör mal, das kannst du dir im Sommer nicht leisten. Ja, das musst du in einer Clearance oder maximal in zwei raushauen. Aber du kannst nicht hier jedem Flieger viermal Hallo sagen. Und das ist so ein bisschen so ein Aspekt, der halt, ja, das ist halt ungünstig, dass wir da, unser Fokus ist da ein anderer. Aber was ich noch sagen wollte, ist, man ist der einzige Flieger weit und breit und ATC macht trotzdem Druck und Stress. Da möchte ich quasi nur anmerken, ohne das jetzt immer zu wissen, aber ganz oft ist man nicht der einzige Flieger weit und breit, sondern man kriegt gar nicht mit, wie viel Sachen ATC gleichzeitig noch nebenbei macht. Sei es drum, dass man beispielsweise auf mehreren Frequenzen funkt und durch eventuelle Kopplungsfehler oder Kopplungsreichweiten man einfach die anderen Frequenzen nicht hören kann, auf denen der ATC funkt, oder schlicht und ergreifend Sachen vorbereitet, Sachen erarbeitet. Da kann es sein, dass man ganz schön viel zu tun hat, aber nur mit zwei Fliegern gleichzeitig funken muss. Beispielsweise, das ist so ein Aspekt, den man immer im Hinterkopf haben kann. Wenn ATC gerade nicht funkt, heißt das nicht, dass da nichts los ist.
Super spannend. Ich kann mich erinnern, du hast mir mal erzählt, dass wenn wenig los ist auf dem Funk, heißt es nicht, dass auch wirklich wenig los ist bei dir, weil es kann sein, dass du mit CBDLC ganz viel zu tun hast.
Beispielsweise auch,
genau. Das fand ich auch so interessant. Und was tatsächlich stimmt, ist mir noch nie so bewusst geworden, jetzt wo du es sagst, ihr sprecht die Clearances immer mit der gleichen Geschwindigkeit und in den gleichen Blöcken, egal ob jetzt viel los ist oder wenig los ist. Tatsächlich ist es so. Ja. Ich habe mich daran gewöhnt, weil so arbeiten wir auch. Und das entspricht auch unserer Hör- und Verarbeitungsgeschwindigkeit. Das mag bei Privatpiloten natürlich ein bisschen anders sein, je nach Erfahrungsgrad. Aber jetzt weiß ich auch, warum das so ist. Und das finde ich sehr interessant.
Ja, also es ist dann auch so, dass ich das, was ich dann anpasse, ist beispielsweise, wie viel Service ich biete.
Ja.
Ja, also dann sehe ich dann zum Beispiel eine Lufthansa, die nach Frankfurt sinkt. Die muss ich halt an einem gewissen Punkt in ihrer Übergabehöhe haben. Und wenn es voller ist, dann sinkt die schon 10 Minuten vorher, weil ich einfach viel zu tun habe. Dann geht's runter und du bist weg und ich habe weniger zu tun, beispielsweise. Aber an meinem Funken passe ich nichts an, weil ich kann das gar nicht. Ich kann nur in einer Geschwindigkeit funken. Das habe ich mir so ausgearbeitet und ich glaube, so versteht man mich auch gut. So verhaspel ich mich nicht und das ist so. Und gut, bei euch ist es auch eine Erwartungshaltung. Ne? Also das hat wieder was mit dem ganzen Thema des Übens und der Routine und viel Fliegen zu tun, sodass man sich dann auch in diesem Bereich dann wohlfühlt.
Und um nochmal einen Human Factor mit reinzubringen, als du vorhin so erzählt hast, dass es eben Piloten gibt, die du dann 3-4 Mal rufen musst, bis sie dich hören, ist mir tatsächlich auch schon so gegangen, aber dann selbst als der Pilot, weil es gibt manchmal so Call Signs, also so Rufzeichen, Podcast R 123 und bei meiner Fluggesellschaft sind es dann oft Kombinationen aus Buchstaben und Zahlen und manche sind sehr eingängig und manche sind nicht eingängig. Und manche Callsigns, da höre ich einfach nicht drauf, obwohl ich weiß, das ist mein Flug. Und irgendwie brauche ich da manchmal 2-3 Rufe, bis ich darauf reagiere. Irgendwann habe ich mich dann dran gewöhnt, auf einem längeren Flug. Aber es gibt Callsigns und die hängen oft nicht mit der Flugnummer zusammen, sondern einfach nach einem bestimmten System vergebene Kombination. Die sind eben eingängiger und auf die springe ich sofort an und andere irgendwie nicht. Und das finde ich auch ganz interessant. Also vielleicht nur so als Erklärung auch für dich. Es ist keine Entschuldigung für einen, der schon irgendwie 8 Stunden unterwegs ist. Aber vielleicht eine Erklärung, warum es manchmal so ist, dass man auf ein Callsign auch nicht unbedingt direkt anspricht.
Ich habe da totales Verständnis für, Tim. Und was du im Grunde jetzt durch die Blume sagen willst, ist, dass du gerne auf die Langstrecke wechseln würdest.
Nein.
Weil da werden ja nur die alphanumerischen Codes benutzt, die quasi auch die, also das ist eine Lufthansa 458, die heißt ja auch tatsächlich innerhalb der Lufthansa für die Passagiere Lufthansa 458, die nach San Francisco geht von München, ist mein Lieblingsflieger. Die heißt auch bei uns auf dem Funk so. Während alle anderen Air France, Lufthansa, Ryanairs, also gerade bei Ryanair stelle ich mir das unglaublich anspruchsvoll vor, weil die ja so oft ihr Callsign wechseln und das immer nichts miteinander zu tun hat. Ach, hör mir auf. Aber schön, ja genau, das ist das ganze Thema des Funkens. Jetzt haben wir doch sehr viel übers Funken geredet, das hatten wir nicht vor so. Ich habe tatsächlich noch eine Frage an dich mitgebracht, die mich irgendwann letztens beschäftigt hat. Klamüsern wir die jetzt noch aus?
Ich wollte gerade vorschlagen, lass uns doch die fürs nächste Mal aufheben, nochmal als kleinen Cliffhanger. Du kannst ja nur einen kurzen Stichwort geben, worum es geht. Dann kann ich mich auch drauf vorbereiten fürs nächste Mal.
Ja, ja genau. Letzten Endes ist es nur eine kleine Frage, die sich um diese ganze Flottenpolitik dreht, sowohl von deinem Arbeitgeber konkret. Also was mich persönlich, und zwar aus der professionellen Perspektive interessiert hatte, ist die ganze Lufthansa Airbus A320-Familie von deinem Arbeitgeber. Was es da für unterschiedliche Nuancen gibt. Also klar, jeder kennt es mittlerweile, CEO, Neo, aber es gibt ja auch noch Rolls-Royce, Trent und gibt es auch einen anderen Triebwerkshersteller? Wie heißt der? Pratt & Whitney?
Pratt & Whitney und CFM gibt es noch, genau.
General Electric, genau.
Ja, genau.
Also ihr seht schon, es gibt da so eine ganze Bandbreite und mich würde einfach mal interessieren, was es da so gibt, was da die Unterschiede sind und was es für eine Auswirkung auf meine Arbeit hat. Da, und dann auch noch, dazu gehören noch andere Themen, die ich mitgebracht hatte.
Darüber sprechen wir gerne beim nächsten Mal. Ist ein schönes Thema, aber ich glaube tatsächlich, das ist was für eine eigene Folge. Vielleicht hat ja auch jemand von unseren Zuhörern da noch eine konkrete Zusatzfrage oder eine ergänzende Frage, die wir dann da gerne mit aufnehmen können.
Ja genau, beispielsweise das große Schocker-Thema, was dann in den Medien rumgegangen ist, dass die Lufthansa Group, nicht die Lufthansa Airline, sondern die Group, Boeing 737 MAX bestellt hat. Da habe ich auch gedacht, oh, da, also gut, Thema für sich, können wir nächstes Mal drüber sprechen. Ne?
Ja, und wir wollen das ja auch operator-unabhängig machen. Also ich glaube, wir gehen jetzt mal wirklich mehr so an, was gibt es für verschiedene Derivate, nennen wir sie, also Unterschiede in der Flugzeugfamilie, weil es ist ja eine Flugzeugfamilie, die A320-Familie, hat aber die unterschiedlichsten Familienmitglieder, wie das ja jeder auch von seiner Familie zu Hause kennt. Und da schauen wir uns mal.
Es gibt auch diesen unliebsamen Onkel, in dem man nicht so gern fliegt.
Da schauen wir uns die Onkels und Tantens und Cousins und Cousinen einfach mal ein bisschen genauer an. Genau.
Ja, schön.
Bevor wir schließen, ich habe mit einer Geschichte angefangen und ich möchte auch ganz kurz noch was zum Schluss loswerden. Ich hatte nämlich eine sehr nette Begegnung kürzlich. Ich habe dir auch schon davon erzählt und glaube ich sogar relativ zeitnah danach, weil mich das so berührt oder so gefreut hat. Ich habe nämlich einen Flug und war dann unterwegs und dann ruft mich während des Fluges meine P1, also die Pörserin von hinten an und meint da, du Tim, da ist ein Gast, der glaubt, er kennt dich, er hat deinen Podcast gehört und ob er mal mit dir sprechen kann. Und dann huschte schon ein Grinsen über mein Gesicht und dann habe ich ihr gesagt, ja klar, natürlich, jetzt während des Flugs geht es natürlich nicht, aber nach der Landung kann er gerne mal nach vorne kommen oder ich stelle mich ja meistens dann hin und verabschiede die Gäste. Und tatsächlich kam ein junger Mann zu mir, deswegen an dieser Stelle einen ganz herzlichen Gruß an Henry, der meine Stimme offensichtlich erkannt hat bei meiner Ansage an die Gäste und dann auch den Namen zuordnen konnte und tatsächlich nicht nur ein treuer Hörer unseres Podcasts ist, sondern sich auch bei seiner Berufswahl hat durch uns und vor allem durch dich seit inspirieren lassen. Er hat nämlich tatsächlich jetzt den letzten Schritt der Fluglotsenauswahl geschafft und wird wahrscheinlich bald einer deiner Kollegen werden. Deswegen herzlichen Glückwunsch und schöne Geschichte. Freut mich sehr, dass du da auch die Gelegenheit genommen hast und mich angesprochen hast, Henry.
Ja, das fand ich auch total nett, dass du mir das erzählt hast. Echt cool. Ich habe auch direkt hell aufgehorcht, als du gesagt hast, er hat gerade seine Ausbildung, sein Auswahlverfahren beendet und fängt bald an. Denn ich werde nächstes Jahr im Mai einen Trainee kriegen, der jetzt gerade konkret seine Ausbildung begonnen hat. Also ganz knapp hätte ich fast sogar Henry bekommen. Was eine Connection, ja.
Ja, das ist lustig. Und er sagte zu mir, er glaubt ja, dass er erstmal seit irgendwann über den Weg laufen wird und nicht mir. Und jetzt dieser Zufall wirklich auf diesem Einflug, dass er da gerade bei mir an Bord ist. Wir kamen aus Wien, wo er noch beruflich tätig ist und mit einer anderen Arbeit, aber ist nach Hause geflogen, ja, und das war dann witzigerweise der Flug, auf dem ich der Kapitän war. Das war wirklich eine sehr schöne Begegnung, hat mich sehr gefreut.
Ich habe auch eher gedacht, dass Leute, die uns hören, eher mich hören könnten, weil doch relativ also nicht wenig Piloten auch in unserer Zuhörerschaft scheinbar sind, Pilotinnen und Piloten. Ja. Aber gut, Passagier einer Airline ist man ja auch immer mal wieder, von dem her immer die Ohren aufhalten. Genau. Ist ja auch ein entsprechender Zufall, der dazu gehört, dass du dann in dem Moment Pilot Monitor, Entschuldigung, du hast ja gesagt, du machst immer eine kleine Ansage.
Ich begrüße, als Kapitän begrüße ich immer die Gäste, genau. Also meine Stimme hören die Passagiere eigentlich immer und dann je nachdem, wer fliegt, macht auch nochmal derjenige dann nochmal eine zusätzliche Streckenansage.
Also in dem Sinne, immer die Ohren aufhalten, falls ihr mit Tim fliegt. Viel Spaß dabei.
Zeit aber bis zu morgen, weil ich gehe morgen fliegen und ich glaube, ich komme sogar bei deinem Sektor vorbei.
Nee, ganz und gar nicht. Ich habe den restlichen März frei. Ja, nächste Woche ist persisches Neujahr. Ich wünsche euch schon mal allen einen schönen Frühlingsbeginn.
Eid Mubarak.
Eid Mubarak, merci. und einen schönen Start in den Frühling. Ich arbeite das nächste Mal erst wieder nach Ostern.
Es sei dir gegönnt. Es hat mir viel Spaß gemacht heute. Seid mit dir, wie immer. Und wir hören uns dann.
Da sieht man mal, wir haben irgendwie gedacht, wir machen jetzt eine kurze Folge heute, weil wir auch noch kurz das mit diesen Flugzeugen da machen, aber wir haben gedacht, wir unter 30 Minuten und jetzt schrappt mein Audio-Recorder gerade bei der Stunde. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne. Wir sind, wie gesagt, zwar gerade ein bisschen im Hintertreffen mit Beantworten von E-Mails und Einarbeiten des Ganzen in die Konzepte, aber irgendwann werden wir das auch wieder aufarbeiten. Wir freuen uns über Zuschriften, hatte ich gerade gesagt, podcast@radar-contact.de. Viel Spaß, einen schönen, warte mal kurz. Ja, wenn ihr das hier jetzt hört, dann ist ja schon Ostern vorbei sogar, merke ich gerade. Habt einen schönen April, habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse.
Und ich bin Tim, der Pilot. Tschüss und vielen Dank.
Macht's gut.